Erntemal Dank steht heute über diesem Gottesdienst, jetzt doch über der Predigt. Die Grundlage dafür, worüber ich predige, ist Epheser 5. Wir haben es vorhin in der Lesung schon mal gehört. Ich werde während der Predigt dann aus einer anderen Übersetzung immer noch mal Verse aus diesem Abschnitt lesen. Liebe Gemeinde, ich will zu euch heute über dein und mein Leben sprechen, was uns prägt, wonach wir uns sehnen. Und das hat dann etwas damit zu tun, wo wir sagen, jetzt bin ich zufrieden. Das habe ich, dann geht es mir gut. Das würde vielleicht jeder von uns anders benennen. Aber wenn wir das sagen können, wir sind zufrieden, folgt nämlich was draus, nämlich Dankbarkeit. Dass wir dankbare Menschen werden können. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt in deinem Umfeld mal dran denkst, wo würdest du sagen, das ist ein dankbarer Mensch? Ich würde sagen, wenn du so Leute in deinem Umfeld hast, das sind angenehme Menschen. Weil du den abspürst, die können dir nur Danke sagen, sondern du merkst, die sind zufrieden mit ihrem Leben. Das ist irgendwie eine Sehnsucht in ihrem Leben gestillt. Und ich denke, das steckt auch wiederum andere Leute an, selber dankbar zu sein. Und ich denke, als Christen haben wir einen Auftrag, nämlich dankbare Menschen zu werden. Vielleicht sind wir es auch schon an der einen oder anderen Stelle. Da will ich euch mit hineinnehmen. Unter der Frage, wie geht denn das, wenn ich es vielleicht noch nicht bin? Wenn du jetzt sagst, bin dankbarer Mensch, das geht alles, dann darfst du jetzt die nächsten 20 Minuten im Gesangbuch gucken, was dich so interessiert. Aber wenn du sagst, ich bin noch nicht ganz dort, dann ist das hoffentlich etwas für dich. Der Paulus hat im Epheserbrief etwas uns gesagt und geschrieben. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Er sagt also, überlegt ganz genau, wie du leben willst. Sorgfältig. Verbring deine Zeit nicht gedankenlos. Und das Ganze, um das Ganze zu machen, brauchst Weisheit. Wie geht es heutzutage? Paulus hatte eine Idee wahrscheinlich dahinter. Wir kommen heute noch dazu, wie er sich das vorstellt. Heutzutage gibt es auch Menschen, die dir zeigen und sagen können, wie das so geht mit Dankbarkeit. Ich habe eine Frage an euch heute. Wer ist denn mit Instagram vertraut? Wem sagt dieses Wort etwas? Den bitte ich mal um ein Handzeichen. Okay, das ist begrenzt, sage ich mal. Und wer von denjenigen, die es jetzt gerade gemeldet haben, wer hat denn selber ein Smartphone, wo diese App drauf ist, Instagram? Okay, da wird es noch enger. Deswegen, Instagram ist etwas, eine Anwendung auf dem Smartphone, wo du Bilder einstellen kannst, mit Texten verbunden. Du kannst da Videos einstellen, die heißen dort Reels und verschiedene Dinge. Das ist wie ein großes Bilderbuch, wo Leute sich und ihr Leben präsentieren. Und da gibt es Leute, die das so in ihrer Freizeit machen, die da mal ein paar Bilder reinstellen oder das für ihre Arbeit brauchen. Dann gibt es Menschen, die nennen sich Influencer, das heißt, die wollen Einfluss haben und Einfluss nehmen auf dein Leben. Die zeigen dir, das ist mir wichtig und damit will ich dein Leben prägen. Und das machen die über ihre Bilder, über ihre Videos, die so zeigen. Und das sind vor allen Dingen viele junge Männer und Frauen dabei, die haben verschiedene Themen, aber ein Thema, was ziemlich groß ist, ist, wie führst du dein Leben, wie ernährst du dich gesund und wie führst du ein gutes Fitnessleben? Ich hoffe, es ist euch nicht zu anzüglich, dieses Bild, ein Bild von einer so einer Influencerin mitgebracht, die hat jetzt nicht ganz so viel an, aber sie ist angezogen. Und mit dieser jungen Frau habe ich sogar mal geschrieben auf Instagram, die verkauft nämlich Sachen, die sagt, du sollst irgendwelche Kapseln einnehmen, damit du besser leben kannst und um dein Leben gut zu verbringen, musst du oft ins Fitnessstudio gehen. Die steht da in so einem Fitnessstudio hier gerade und zeigt, was sie da so macht und wie sich ihr Körper geformt und gestählt wird und so weiter. Und jetzt ist die Frage, gefällt mir das? Will ich da auch hinkommen? Egal, wie du das beantwortest, auf jeden Fall, sie sind davon überzeugt, die Leute, dass das wichtig ist für unser Leben. Und wenn du sagst, das wäre gar nicht schlecht, so auszusehen, ein gesundes Leben zu führen, was man nicht sieht auf diesen Bildern, ist, dass diese Menschen ganz viel Zeit da rein investieren, um regelmäßig Sport zu machen, um sich gesund zu ernähren. Das heißt, möglicherweise, wenn du früh 6 Uhr im Bett liegst oder vielleicht auch deine Kinder schon versorgst, keine Ahnung, sind solche Menschen schon im Fitnessstudio unterwegs oder sind auf der Laufstrecke, laufen und rennen und machen das nicht nur, ob sie Lust oder nicht Lust haben, sondern die machen das jeden Tag der Woche oder mindestens 4-5 Mal die Woche. Lebensstil. Sie sagen, ich will mein Leben für Fitness, für Gesundheit einsetzen. Und dann ist das was, was mein ganzes Leben durchzieht und prägt, und dafür setze ich viel Energie rein. Sie nutzen also ihre Zeit für ihr Ziel aus. Und Zeit sagt immer etwas über unsere Prioritäten aus. Wenn dich jemand fragt, hast du für mich Zeit? Und du sagst ja oder eben auch nein, dann sagt es weniger nur was darüber aus, ob du jetzt gerade mal 10 Minuten Zeit hast, sondern auch, wo deine Prioritäten liegen. Wenn du sagst, für den nehme ich mir Zeit, sagst du ja gleichzeitig für den anderen nicht. Das muss ich manchmal meinen Kindern sagen, wenn die sagen, Papa, es wäre schön, wenn du jetzt da wärst. Und dann sage ich, naja, jetzt, also ich habe dich schon auch lieb, aber gerade liegt die Priorität woanders. Ich muss wohin predigen oder Leute wollen ein Gespräch mit mir führen. Das ist jetzt dran. Das zeigt nicht immer was über Liebe aus, ob ich Menschen, wie ich denen zugeneigt bin, aber meine Zeit zeigt was über meine Prioritäten, wo ich gerade sein will, wo ich sein muss vielleicht sogar. Die Leute übrigens, die sagen nicht nur, es ist schön, wenn du so lebst und so weiter, sondern die predigen auch, obwohl die das nicht so nennen würden. Meist sagen sie so Sätze wie, du musst die beste Version deiner selbst werden. Könnte auch so ein Lebensratgeber sein, wenn du mehr mit Büchern zu tun hast. Musst mal in der Buchhandlung schauen. Da gibt es bei Lebensberatung viele Bücher, die über dieses Thema reden. Sei die bessere Version deiner selbst. Mach was aus deinem Leben. Mach das Beste aus deiner Zeit. Das habe ich ja vor uns auch schon vorgelesen. Die Idee hatte schon Paulus. Der hat gesagt, nutzt die Zeit weise aus und nicht dumm. Aber wie geht das? Davon hat Paulus eine andere Idee. Nämlich aus diesen nächsten beiden Versen, die er schreibt. Dort heißt es, aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Kurz zusammengefasst sagt Paulus zwei Dinge. In allem, was du tust, wie du lebst, suche den Willen Gottes. Frag danach, wie Gott über das Leben, über dein Leben denkt. Und das Zweite, lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Das heißt es, wenn die Bibel von Nutze die Zeit spricht und schreibt. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir noch besser, noch klüger oder noch schöner werden müssten. Es ist schön, wenn du es wirst, es ist nichts dagegen einzuwenden, aber das hat ja auch ganz viel mit Leistungsdruck zu tun. Es sind so zumindest zwei Schüler, sehe ich in unserer Runde, die gerade jetzt in die Ferien starten und sich darauf freuen, 2 Wochen frei haben. Ich will dir mal etwas Entlastendes sagen. Es ist okay, wenn man eine 4 schreibt in der Schule oder wenn man 4 hat. Das ist okay. Also nicht, wenn du faul warst und sagst, ich habe keine Lust zu lernen, ich habe ganz viele andere Sachen gemacht oder es geht viel besser. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist von dem Druck geprägt zu sagen, wir müssen immer noch besser werden, immer noch mehr machen. Ihr wisst, meine Frau sitzt hier vorne, ich traue mich das zu sagen, auch wenn sie als Lehrerin hier da ist, macht mir aber nichts. Darf ich trotzdem sagen. Das gilt aber auch für andere Lebensbereiche, wo wir denken, wir müssen noch besser, noch mehr tun. Sogar in der Kirche. Wir werden weniger Leute. Wir müssen neue Programme machen, Leute erreichen. Das setzt unter den Druck. Es ist schön, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Aber nicht mit dem Hintergrund, wir müssen jetzt ein bisschen Druck machen. Weil Kirche jetzt vielleicht anders aussieht als vor 30 Jahren oder vor 100 Jahren. Wir sollen in dem, was Gott uns jetzt schenkt, seinen Willen suchen und uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und das setzt voraus, dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen. Wie er denkt, wie er fühlt, was er will und warum. Weil er der Schöpfer der Welt ist. Weil er sich uns erdacht hat. Weil er sich diese Welt erdacht hat und eine Idee hat. Und dann braucht es für uns trotzdem dieses Kämpfe darum, Gott zu suchen. Es gibt einen anderen Satz in der Bibel, in der Bergpredigt sagt Jesus mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das soll das Erste für euch sein. Das soll eure oberste Priorität sein. Und dann sagt er dazu, und der Rest, was ihr natürlich für euer Leben braucht, Essen, Trinken und so weiter, dass ihr gut wohnen könnt, das wird euch dann noch geschenkt werden. Die Frage ist, wie füllst du dich, was füllt uns aus? Und da gebraucht Paulus ein Bild, eine schöne Gegenüberstellung. Alkohol oder Heiliger Geist. Entweder oder. Es ist nichts gegen einen schönen Wein auf einer schönen Terrasse in Italien einzuwenden, bei 20, 25 Grad, das ist schon später, vielleicht auch bei 30 Grad. Dagegen hat Paulus nichts zu sagen, das ist was Gutes. Aber er sagt, es gibt Situationen, Menschen, die sagen, ich brauche Füllmaterial und ich nutze dafür Alkohol. Und das verspricht kurzzeitig eine Stillung meiner Sehnsucht vielleicht, aber das wird nicht lange anhalten oder ich brauche dann immer mehr dazu. Du machst dann vielleicht unter Alkoholeinfluss Sachen, die du sonst nüchtern nie tun würdest. Der Heilige Geist ist da anders. Er führt dich in eine Fülle hinein und das hat nichts mit Trunkenheit zu tun, sondern dass du ganz und gar bei Sinnen bist. Alkohol führt zu einem Kater, Geisterfüllung dann zu Freude und Dankbarkeit. Was ist eine gute Füllung? Wie sieht die aus? Und ich habe dann so drüber nachgedacht, was sind denn so gute Füllungen, die man hat? Ich esse ja sehr gern Schokolade und vielleicht kennt ihr so Schokoladeneier, die man so essen kann. Die sind an sich schon lecker, aber wenn es dann noch Schokoladeneier gibt, wo Nougat drin ist, ich mag Nougat, muss ich dazu sagen, falls du was anderes magst, setze das ein, dann ist diese ganze Sache natürlich noch viel lukrativer zu essen und zu genießen, weil dieses Füllmaterial genial ist. Und die Frage an uns ist, womit füllst du dich und wie sieht diese Fülle aus? Und eine kleine Übersicht aus dem Rest des Epheserbriefs, da geht es einfach die ganze Zeit um Fülle und um Schönheit und um Herrlichkeit. Das sind 4 Bibelstellen aus dem Kontext des ganzen Briefes. Der Heilige Geist, der will dich mit Jesus füllen und mit dem, was er tut. Und dort heißt es, Christus ist die Fülle Gottes, die alle Dinge erfüllt. Das ist so das Erste. Die größte Fülle des Lebens haben wir bei Jesus Christus. Und das Nächste ist dann, die Christen sollen die Liebe Gottes kennen, die Liebe Christi kennen, um in der ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden. Das heißt, wenn wir wirklich voll werden wollen in unserem Leben mit einer Fülle, die gut ist und die bleibt, dann müssen wir was von der Liebe Gottes verstehen, von dem, wie Gott ist. Dann heißt es weiter, Christus ist aufgefahren, um alle Dinge zu erfüllen. Sein ganzes Leben war von Fülle geprägt, das passt im Deutschen sehr schön, um zu erfüllen, um uns was Gutes zu tun. Und der Auftrag dann, das Letzte und Vierte, die Christen sollen das ganze Maß der Fülle Christi erreichen. Also es gibt etwas, wo wir hineinwachsen dürfen, wo Fülle für uns als Christen bereit ist. Gott erfüllt die ganze Welt und Fülle hat er im Übermaß an Schönheit. Und er hat so viel davon. Ich habe euch mal 2 weitere Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut ihr die erkennen könnt. Für mich ist Fülle immer etwas, auch was mit Schönheit zu tun hat. Hier 2 Bilder aus Italien, aus Mittelitalien. Das ist eine der größten Grotten, die es in Europa gibt, in Frasisi. Auf der linken Seite siehst du, wie man in eine Höhle reingeht und dann einfach einen großen Raum entdeckt. Und man steht da drin, man kann da Führungen machen, Leute haben das entdeckt und das dann so beleuchtet, dass man auch ein bisschen was da sieht, die ganzen Stalagmiten und Stalaktiten, was da von diesen Decken herabkommt. Und du stehst da drin und staunst nur und denkst, das ist großartig, das ist Schönheit. Und noch viel mehr, Gott hat da etwas gemacht. Und hat einfach Schönheit geschaffen und ist erstmal unabhängig davon, ob wir das sehen. Vor ein paar Jahrzehnten haben zufällig Höhlenforscher im Berg sind rumgeklettert und haben den Spalt gefunden und da reingeguckt, da ist was Größeres. Die Jahrtausende davor hat das nie jemand gesehen. Gott hat so viel Schönheit, er kann das so sehr verschwenden, dass wir es nicht mal sehen müssen. Wenn du ins Weltall gucken würdest, es gibt so viele Dinge, so viele Beispiele, die da noch gehen würden. Und es ist einfach großartig. In diesem linken Bild stehst du da als Mensch drin und dann hat unser Reiseführer da gesagt, im Übrigen, in diese kleine Höhle, stehst da drin, denkst du, ja, größere Kirche irgendwie, würde hier schon reinpassen, sagt sie, geht der Dom von Mailand, einer der größten Kirchen Europas, geht da rein, kannst du da reinstellen. So groß ist diese Höhle, so groß ist diese Schönheit. Auf der rechten Seite ein bisschen helleres Bild, wo ich dachte, da seht ihr vielleicht noch etwas mehr von diesem Ort. Falls du mal in Frasisi bist, du kannst diese Grotten besuchen, kann ich nur empfehlen. Das ist Schönheit, die Gott schafft. Und die Fülle von Schönheit, die sehen wir bei Jesus. Jesus, der sagt, ich habe alle Herrlichkeit bei Gott. Und ich verlasse den Himmel, um den Menschen die Herrlichkeit und Schönheit Gottes zu bringen. Und dafür gehe ich in diese dunkle Welt hinein. Lass mich in den stinkenden Stall legen, wachse als Baby da auf, werde Mensch, lebe mit den Menschen zusammen. Und Jesus hat gesagt, das Einzige, was mich bewegt, ist nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Und den Weg gehe ich. Ich will deine Schönheit, deine Herrlichkeit zeigen und dafür lasse ich mich auslachen, von meinen besten Freunden verraten. Ich halte es aus, allein zu sein, um zu zeigen, was wirklich Liebe Gottes heißt. Und ich gehe den Weg bis zum Schluss. Ich lasse mich auspeitschen, ich lasse mich kreuzigen, den Menschen zu zeigen, Vater, deine Liebe, deine Herrlichkeit zeigt sich ganz konkret in mir. Und das ist die Fülle Christi, dass er sagt, ich sterbe am Kreuz, damit du erlöst bist. Dass alle deine Schuld vergeben ist. Dass du rein bist vor Gott, weil ich für dich gestorben bin. Diese Herrlichkeit will ich dir zeigen. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Und deswegen schreibt Paulus dann weiter, tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor, singt für den Herrn, preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn jemand von Fülle und Herrlichkeit erfüllt ist und es steht, als ich in der Grotte stand, da braucht er nicht jemand zu sagen, staunt doch jetzt mal darüber oder sei dankbar. Das geschieht, das passiert, wenn wir Schönheit, wenn wir Herrlichkeit, wenn wir Liebe erleben. Und dann kommt die Aufforderung und dann sing darüber. Sing Lieder zur Ehre Gottes. Und es ist immer so gewesen, wenn Leute erfüllt waren von Jesus, dann wurden Lieder geschrieben und gesungen. Das war bei Franziskus im Mittelalter schon so, zur Reformationszeit. Deswegen haben wir ganz viele so alte Lieder in unseren Büchern drin. Haben die Leute einen Aufbruch erlebt vom Evangelium her und gesagt, wir müssen Lieder schreiben. Wir müssen da singen, dass es in unsere Herzen fällt. Wir müssen Gott einfach loben dafür, was er für uns tut. Zu allen Erweckungsbewegungen, zum Beispiel bei den Wesley-Brüdern, wurden Tausende von Liedern geschrieben, dass die Leute das singen konnten, was ihnen ins Herz gefallen ist. Und ich denke, auch das, so was Praktisches für den Alltag, können wir üben. Ich war ja vorhin schon bei den Handys, da gibt es eine andere App, die heißt Spotify, da sind ein Haufen Lieder drauf. Da habe ich so eine Playlist, früher nannte man das CD, die man dann reinschiebt und abspielt, wo ich dann einfach verschiedene Lieder drauf habe, die einfach von dem singen, was Jesus getan hat. Jesus Grund ewiger Freude ist zum Beispiel eins der Lieder. Oder der Herr segne dich. Oder komm heute zum Vater. Bei dir sind das vielleicht ganz andere Lieder. Vielleicht sagst du, Bach muss es sein. Dann leg dir die Bach-CDs ein. Aber ich finde, dass das unser Herz, unsere Situation verändert, wenn du auf Arbeit fährst, wenn du zu Hause bist und Lobpreis. Ob das Klassik ist oder neuzeitliche Musik, ist da völlig egal. Dass wir das tun, was Paulus sagt, singt diese Lieder. Hört sie zu Hause, singt sie in der Gemeinde. Denn wenn wir so ein Leben führen, wird es auch Auswirkungen auf dein Leben haben. Es ist nämlich ziemlich schwierig, wenn ich ein dankbares Herz habe, dass ich böse auf andere Leute bin. Also wenn du dankbar Lieder singst, ist es schwierig, Leuten was Böses über die zu denken oder zu sagen. Oder wenn du übst, für Dinge Danke zu sagen, eigentlich hat es der andere viel besser. Da sind wir so bei dem Bereich Begehren. Ne? Sagen, ach, der hat es viel schöner, der hat das größere Haus, der hat die besseren Freunde, der hat die schönere Frau. Ist ziemlich schwierig, wenn du gelernt hast zu danken. Und es geht auch schon am Esstisch, auch mit kleinen Kindern. wenn du die fragst, haben wir ausprobiert, selbst mit Zweijährigen geht das. Wofür wirst du heute Danke sagen? Denen wird was einfallen. Klingt alles so positiv und einfach. Eine letzte Frage. Aber was ist, wenn es mir nicht gut geht? Wenn ich gerade eine schwierige Situation durchmache, wenn ich in Herausforderungen drin bin, dann ist es doch schwer, dankbar zu sein. Psalm 42. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser Psalm ist ein herrliches Selbstgespräch mit der eigenen Seele. Zu sagen, ja, es gibt vielleicht Unruhe in mir, vielleicht ist es was Inneres, vielleicht sind es auch äußere Umstände. Und sich dann zusprechen zu lassen oder selber zu sagen, ich will Gott vertrauen, ich weiß, dass er gut ist. Und auch jetzt, wenn es schwierig ist, wenn der Umstand nicht einfach ist, will ich sagen, danke Herr. Und es wird auch eine Zeit kommen, wo es wieder anders ist. Ich muss die Zeit jetzt nicht schönröden, dass es vielleicht schwierig ist. Aber auch das wird unser Herz verändern. Deswegen ist das situationsunabhängig. Ob du jetzt sagst, mir geht es heute gut, ich bin hier gut da, oder es ist gerade eine schwierige Lebensphase, Situation, eine schwierige Woche. Ich werde Gott noch danken können. Wie werde ich ein dankbarer Mensch? Das war die Frage. Ich hoffe, dass diese Punkte, die ich heute benannt habe, eine Hilfe dafür sind, auf diesen Weg sich zu machen, dass es damit zu tun hat, wie ich meine Zeit einsetze, was mein Füllmaterial ist und wie ich lerne zu singen, Musik zu hören, in kleinen Dingen anzufangen, Gott zu danken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.